Es ist live. Ihr zu Hause wisst gar nicht, was passiert. Hier sehen es alle, wenn ich da stehe und gruschtel. Und ihr seht bloß das leere Pult. Aber jetzt bin ich da. Die Predigt heute finde ich sehr herausfordernd. Das merke ich immer dann, wenn ich mir selber deutlich predige, wenn ich beim Vorbereiten merke, hoppala, das sind Dinge, die solltest du dir auch wesentlich öfters bewusst machen. Und ich predige heute weiter. Die Verse 14 bis 21. Hat jeder eine Bibel da, um nachzulesen und zu kontrollieren, ob das auch richtig ist, was ich hier erzähle? Ich bitte dich auch, Vater im Himmel, ich bitte dich, Jesus, dass du Gnade schenkst, dass dein Wort das bewirkt, zu dem es ausgesendet wird. Ich bitte dich, dass du Gnade gibst, dass alle, die zuhören, hören, wie Jünger hören. Dass es nicht bloß in die Ohren reingeht und im Kopf bleibt, sondern in die Herzen rutscht. Ich bitte dich, dass du das übersetzt, was heute für jeden wichtig ist. Ich bitte dich, dass du Gnade schenkst, dass du Ehre bekommst, und wir gesegnet sind durch dein Wort. Amen. Okay, 1. Korinther, 4. Kapitel, Verse 14 bis 21. Nicht zu eurer Beschämung schreibe ich das, sondern ich ermahne euch als meine geliebten Kinder. Denn wenn ihr auch 10.000 Lehrmeister hättet in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter. Denn ich habe euch in Christus Jesus gezeugt durch das Evangelium. So ermahne ich euch nun, werdet meine Nachahmer. Deshalb habe ich Timotheus zu euch gesandt, der mein geliebtes und treues Kind im Herrn ist. Er wird euch an meine Wege in Christus erinnern, wie ich überall in jeder Gemeinde lehre. Weil ich aber nicht selbst zu euch komme, haben sich etliche aufgebläht. Ich werde aber bald zu euch kommen, wenn der Herr will, und nicht die Worte der Aufgeblähten kennenlernen, sondern die Kraft. Denn das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Was wollt ihr? Soll ich mit der Rute zu euch kommen? Oder in Liebe und im Geist der Sanftmut. Wir erinnern uns, 1. Korintherbrief, da geht es um Spaltungen und Probleme in der Gemeinde der Korinther, weil die Korinther gewisse Lehren für sich groß machen und verschiedene Gruppierungen sehen in verschiedenen Lehren die Wahrheit. Und Paulus sagt, ihr seid fleischlich gesinnt. Wenn ihr geistlich wärt, dann würdet ihr das gar nicht so sehen, aber ihr seid fleischlich und darum ist diese Spaltung, darum ist dieses sich Lehrer suchen und bestimmte Lehren nachfolgen. Das bloß schnell als Hintergrund. Und jetzt Vers 14. Nicht zu eurer Beschämung schreibe ich das, sondern ich ermahne euch als meine geliebten Kinder. Am Anfang vom Kapitel 4, die Verse 1 bis 13, hat Paulus die Korinther ganz klar getadelt für geistliche Überheblichkeit und Selbstüberschätzung. Er selbst bezeichnet sich als Diener und Haushalter, im Vers 1, als Narr, um des Christus willen, in Vers 10, und sogar als Kehricht der Welt und als Abschaum aller, in Vers 13. Das sagt Paulus über sich. Er ist ein Diener, ein Haushalter, er ist ein Narr vor den anderen und geht sogar dahin, dass er Abschaum sieht. Er wird als Abschaum bezeichnet. Ich denke nicht, dass Paulus von sich denkt, dass er Abschaum wäre, aber als solcher wird er tituliert, während die Korinther gerne Chefs sein wollen, in absoluter Selbstüberheblichkeit. Aber wie spricht Paulus zu den Korinthern, nachdem er ihnen diese Sachen vorgehalten hat? Er sieht sich als geistlicher Vater und das sind seine geistlichen Kinder. Und darum sagt er, er ermahnt sie als seine geliebten Kinder. Aber als welche Kinder ermahnt er sie? siehe Kapitel 3, als Unmündige in Christus. Mit meinen jugendlichen, pubertierenden Kindern rede ich anders, als ich mit ihnen geredet habe, als sie 1, 2 Jahre alt waren. Damals waren sie für mich Unmündige, die wirklich nicht verstehen, was sie da tun, wenn sie den Kaba auslernen und dabei noch lachen. Heute, wenn sie Bockmist machen, da kann ich anders mit ihnen reden. Und wenn sie mal 20 und älter sind, kann ich wieder anders mit ihnen reden. Aber Paulus sieht die Korinther als seine Kinder, und zwar als Unmündige. Darum muss er zu ihnen reden, als zu unmündigen Kindern. Aber er liebt sie. Und sein Ziel ist nicht, die Korinther zu demoralisieren, ihnen alles vorzuhalten, sie klein zu reden, sondern sein Ziel ist, sie zu erziehen, sie zurechtzuweisen. Sie sind nicht seine Feinde. Paulus ist nicht irgendwo und schreibt jetzt an seine Feinde in Korinth, sondern er schreibt an seine Kinder in Korinth, bei denen halt einiges schiefläuft und die er in Liebe erziehen will. Wie geht es denn uns, alle, die bereits Eltern sind, kleine Kinder hatten, die mittlerweile groß sind, wie oft beschimpfen oder haben uns die Kinder beschimpft? Von klein weg, sobald sie reden können: Papa, du bist doof. Irgendwann war ich mal der beste Papa der Welt, ja, aber zwischendrin war ich auch ganz schön doof. Und heute bin ich sowas von ungerecht und ich verstehe nichts. Und das ist nicht immer ein nüchterner Austausch, den man da hat, sondern es sind echt Beschimpfungen und Beschuldigungen, die ich mir da anhören lassen muss. Und so hört Paulus das von den Korinthern, die reden nicht gut über ihn. Der Depp, der irgendwann mal da war, hat doch keinen Plan. Aber Paulus, das steht so nicht in der Bibel, aber ich kann mir vorstellen, dass in ihrer Sprache sie damals so gesprochen haben. Aber Paulus sieht sie als seine Kinder. Und er erträgt es als von seinen unmündigen Kindern. Und wir haben unsere Kinder trotzdem geliebt und lieben sie noch, wenn solche Dinge kommen. Und genauso geht es Paulus mit den Korinthern dort. Aber, oder trotz der Liebe, erzieht Paulus sie, muss sie erziehen. Und Erziehung ist nicht immer nur Zuckerbrot. In Hebräer 12, Vers 7 steht: Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Bei uns in Idlingen laufen, ich weiß nicht wie viele Dutzende, Hunderte Jugendliche rum, in deren Erziehung ich mich nicht einmische. Ich habe keine Ahnung, was die tun, was richtig und was falsch ist, ob es förderlich ist für sie. Es ist mir relativ wurscht. Aber bei meinen 2 Kindern, die bei mir zu Hause leben, die meine Kinder sind, die habe ich lieb und die sind mir wichtig. Und darum sage ich was bei Dingen, die ich sehe, die ich nicht in Ordnung finde. Bei den anderen in Idlingen sage ich nichts, weil sie mir nicht so wichtig sind wie meine Kinder. Also die, die ich liebe, die kriegen von mir Dinge zu hören, wo ich andere einfach laufen lasse. Vers 15: Denn wenn ihr auch 10.000 Lehrmeister hättet in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter. Denn ich habe euch in Christus Jesus gezeugt durch das Evangelium. Wenn ihr auch 10.000 Lehrmeister hättet. Damals gab es die ersten Pädagogen, die ersten Zuchtmeister. Das waren Sklaven, die nur dazu beschäftigt waren, die Kinder ihrer Herren zu lehren, zu unterweisen. Daher kommen die Pädagogen. Und Paulus sagt: Okay, ihr habt von mir aus 10.000 Lehrmeister, Leute, die euch versuchen, Dinge beizubringen. Aber ihr habt nur einen Vater, einen geistlichen Vater. Und das bin ich. Und ich habe euch gezeugt durch das Evangelium. Das heißt, er hat ihnen ein Evangelium gebracht. Und durch Gott wurden sie neu geboren. Und das ist die Basis. Und darum sind sie seine Kinder. Er fühlt sich ihnen absolut verpflichtet und verantwortlich für sie. wirklich verantwortlich für das Wohl seiner Kinder. Nicht verantwortlich, dass sie die richtige Lehre haben, sondern die Verantwortung, dass sie wachsen in Christus, dass sie ein Leben haben in Christus. Das ist für ihn sehr wichtig. Und diese Verantwortung kann er nicht abgeben. Und leider gab es damals und gibt es auch heute viele Lehrer, viele Zuchtmeister, denen die Lehre wichtig ist, aber nicht die Kinder, nicht ihre Zuhörer, denen es wichtig ist, ihre Lehre zu verkündigen, denen es aber nicht wichtig ist, dass es den Gläubigen gut geht, dass sie im Glauben wachsen. Denen ich kann mich an eine Zeit erinnern, in einer anderen Gemeinde, da war ein Praktikant da, ein Bibelschüler, der sein, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, Anerkennungspraktikum bei uns in der Gemeinde gemacht hat. Wir haben uns eigentlich jeden Morgen getroffen zum Beten, ganze Gruppe aus der Gemeinde. Und er hat bei vielen Namen, für die wir gebetet haben oder Dinge, die wir angesprochen haben, gefragt, wer ist das? Und wer ist das? Und wer ist das? Er wollte Pastor lernen, aber er hat die Leute nicht kennengelernt. Er wusste nicht, wer was ist und wer welche Probleme hat. Er hat die Menschen nicht gesehen. Er hat bloß seinen Dienst gesehen. Und das ist witzlos. Dann bist du wirklich wie ein Lehrer, der seine Schüler nicht kennt. Der weiß, okay, diesen Unterrichtsstoff habe ich, das muss ich vermitteln. Fresst oder stirbt. Und ansonsten ist keine Beziehung da. Und so sagt Paulus, ihr habt viele Zuchtmeister, aber nur einen Vater, einen geistlichen. Und geistliche Väter übernehmen Verantwortung. Die wollen, dass ihre Kinder wachsen. Und zwar gesund wachsen. In Vers 16 sagt Paulus, so ermahne ich euch nun, werdet meine Nachahmer. Jetzt könnte sein, dass wir hier eine hervorragende Lehre haben. Sehr ausgereift. Absolut vorbildlich. Aber wenn wir diese Lehre nicht vorleben, dann ist es witzlos. Es gibt diesen platten Satz zum Thema Erziehung, in dem so viel Wahrheit steckt. Du kannst deine Kinder erziehen, wie du willst. Sie werden dir sowieso alles nachmachen. Du kannst so schlau daherreden, wie du willst und irgendwelche Dinge bringen. Sie werden so leben, wie du lebst. Weil dein Vorbild zählt viel, viel mehr als das, was du erzählst. Und darum bittet er die Korinther, werdet meine Nachahmer. In Vers 17, deshalb habe ich Timotheus zu euch gesandt, der mein geliebtes und treues Kind im Herrn ist. Der wird euch an meine Wege in Christus erinnern, wie ich überall in jeder Gemeinde lehre. Also auch Timotheus ist sein Kind im Glauben. Und im Vergleich zu den Korinthern, die er als mundige, unmündige Milchtrinker bezeichnet, ist Timotheus ein Kind, das im Glauben gewachsen ist. Ein Kind, dem er Verantwortung übertragen kann. Ein Kind, das er zu den Korinthern schicken kann, weil er weiß, der ist gewachsen im Glauben. Der stellt schon was dar. Und er schickt Timotheus, warum? Um sie an die Wege des Christus zu erinnern. Die Wege, die Paulus überall lehrt. Und er hat gerade gesagt zu den Korinthern, werdet meine Nachahmer. Im Kapitel 11, Vers 1 sagt er, seid meine Nachahmer, gleich wie ich Nachahmer des Christus bin. Und über Timotheus sagt er im 2. Korinther 3, du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre. Stimmt das? Moment. Nicht, dass ich euch was Falsches sage. Seht ihr? Falsch. falsch aufgeschrieben. Zweiter Timotheus, Kapitel 3. Du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre, in der Lebensführung, im Vorsatz, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, im standhaften Ausharren. Paulus sagt zu den Korinthern, werdet meine Nachahmer. Zu Timotheus sagt er, ahme mich nach. Und was soll man nachahmen? Christus soll man nachahmen. Paulus nimmt sich ein Vorbild an Christus und ahmt ihn nach. Die Korinther, seine Kinder, auch Timotheus, sollen sich ein Vorbild nehmen und Paulus nachahmen, weil er der Nachahmer des Christus ist. Und des Timotheus' Job ist es, die Korinther daran zu erinnern, nachzuahmen, was sie bei Paulus gesehen hat, was er bei Jesus gesehen hat. Also was ist Jüngerschaft? Letztendlich nachahmen, was Jesus getan hat. Jesus ist das Muster, Jesus ist das Vorbild. Jesus muss die Orientierung sein und jeder Jünger hat die Aufgabe, Jesus nachzuahmen und andere darin anzuleiten, Jesus nachzuahmen. Und wenn sie Jesus nachahmen, können sie auch mich nachahmen, weil ich soll ja Jesus nachahmen. Da gibt es die Geschichte von einem Missionar. Ihr wollt Missionare sein, werden? Ihr seid Missionare, wir sind alle Missionare. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Von einem Missionar, der bei einem Indianerstamm war und sie missionieren wollte. Aber der Häuptling hat ihm verboten, ins Dorf zu kommen und hat ihm verboten, von Christus zu erzählen. Aber der Missionar wusste, sein Job von Gott ist, diesem Stamm Christus zu bringen. Er wusste nicht, was er sonst machen soll. Also hat er vor dem Dorf sein Lager aufgeschlagen und hat dort gelebt, durfte zu niemand reden und irgendwann ist er gestorben. Und Jahre später, als der Sohn des Häuptlings neuer Häuptling war, kam wieder ein Missionar. Und der Sohn des Häuptlings war offener und hat diesen Missionar aufgenommen und hat gesagt, erzähl mal, was du zu erzählen hast. Und dann erzählt der Missionar von Jesus. Und dann sagt der neue Häuptling, der Sohn des Alten, Moment, den kennen wir, von dem du da erzählst. Damals, als mein Papa noch Häuptling war, hat er da draußen gewohnt und ist da draußen gestorben. Er durfte nichts erzählen, er durfte nichts machen, aber er hat so gelebt, dass es die Leute haben ja beobachtet, dass er sich gedeckt hat mit dem, was jetzt dieser Missionar von Jesus erzählt hat. So soll unser Leben Zeugnis sein. So sollen wir Nachahmer sein von Christus. Und da sollen wir uns gegenseitig dazu ermahnen, dass wir das auch tun. Vers 18. Weil ich aber nicht selbst zu euch komme, haben sich etliche aufgebläht. Wer kennt den Spruch, kaum ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf dem Tisch? Wenn der Chef nicht da ist, dann kann man egal was machen. Wenn man im Büro hockt, kann man Filme gucken und Spiele spielen. Wenn man in der Werkstatt ist, kann man sich hinsetzen und was weiß ich, da gibt es viele Sachen. Ich habe es ja auch schon erlebt, gemacht. Kaum ist der Chef weg, kann man tun, was man will. Und so war es wohl bei den Korinthern. Kaum war Paulus weg, haben sie getan, was ihnen gefällt und nicht, was Paulus wollte. Sie waren wohl, und so sind Kinder im Allgemeinen auch, wenn der Lehrer rausgeht, dann sitzen die wenigsten da und tun das, was der Lehrer gesagt hat. Und so haben die Korinther wohl getan, was nicht in Paulus' Sinne war. War nicht unbedingt Nachahmer Christus. Und was haben sie getan? Sie waren offensichtlich der Meinung, dass Keuschheit, Heiligung und Dienen unattraktiv sind. Und sie haben es lieber krachen lassen. Aber geistlich krachen lassen. Man kann es auch geistlich krachen lassen. Man kann sich im Geistlichen Dinge raussuchen, die Spaß machen. Und dienen und den unteren Weg gehen, Demütigungen ertragen, das sind nicht unbedingt die Sachen, die Spaß machen. Ich glaube, also mir machen die keinen Spaß, ehrlich nicht. Ist schon schwer, daran Freude zu finden. Ihnen war es lieber, zu herrschen als zu dienen. Sie waren eher der Meinung, Leiden ist was für Schwache. Sie waren lieber satt, weil das ist wunderbar, als hungrig. Sie waren lieber klug und geehrt und das war erstrebenswert. Und Gaben, geistliche Gaben, mit denen kann man auch prahlen. Da kann ich mich auch groß machen damit. Guck, was ich alles habe. In den Versen 1 bis 3 haben wir es gehabt. Was hast du, was du nicht bekommen hast? Und warum spielst du dich auf, als ob du es nicht bekommen hättest? Aber die Korinther haben offensichtlich ja, so diese Sonnenseite des Glaubenslebens gelebt. Und solche Lehren und Lehrer gibt es auch heute, die eigentlich nur die Sonnenseiten des Christseins beleuchten, die aber ja, die Gesundheit, Wohlstand, Macht und Ansehen vertreten. Ich weiß von einer Gemeinde, gut, das ist jetzt 25 Jahre her, der Pastor musste eine weiße S-Klasse fahren. Warum? Sein Gott ist König der Welt. Und wenn er Botschafter an Christi Stadt ist und der König der Welt, dann kann er nicht mit dem Ford Focus kommen. Da braucht er eine weiße S-Klasse, um den König der Könige zu repräsentieren. Und in dieser Gemeinde wurde Wohlstand gepredigt. Und wenn du Wohlstand nicht hast, dann lebst du falsch. Und es gibt Gemeinden, jeder, der stirbt oder krank ist, der hat halt einen falschen Glauben. Das ist nicht echt, weil wer echt glaubt, der ist immer gesund, der ist immer reich und der wird überall angesehen, der hat den besten Job und alle in der Firma sagen, ui, ui, echt, wenn ich mal deine Gaben hätte, wenn ich deine Schlauheit hätte, also ich glaube, ich muss mich auch bekehren, dass Gott mich auch so segnen kann. Das ist die falsche Lehre. Aber offensichtlich sind die Korinther auf sowas abgefahren und das hat Paulus kritisiert. Dagegen Leiden, Verfolgung, Demut zu ertragen und dennoch zu lieben, das wird als schwach und als Leben ohne Vollmacht deklariert. Mal kurz zu Lehre. Was ist die Lehre des Paulus? Wir haben es ganz am Anfang auch gelesen, dass Paulus gesagt hat, ich bin gekommen mit ganz einfachen Worten. Ich wollte nichts unter euch wissen als Christus und den als gekreuzigt. Er ist nicht gekommen mit großer Lehre. Wobei Paulus sehr wohl lehren konnte. Und Paulus war ein absolut Gelehrter. Ich denke, er war so ein Schlaule, der hätte Bücher füllen können mit Wissen über Lehre. Er kannte auch die jüdische Lehre. Und die jüdische Lehre war ja voll mit Geboten und Regeln und Gesetzen, was man alles tun soll, dass man richtig ist, dass man vor Gott gefallen hat, dass man Segen in seinem Leben hat. Aber was haben die Apostel definiert? Apostelgeschichte 15, 28 und 29. Es hat nämlich dem Heiligen Geist und uns gefallen, euch keine weitere Last aufzuerlegen, außer diesen notwendigen Dingen, dass ihr euch enthaltet von Götzenopfern und von Blut, von Ersticktem und von Unzucht. Wenn ihr euch davor bewahrt, so handelt ihr recht. Lebt wohl. Punkt. Kein Gesetzeskatalog, der gelehrt werden muss. Ganz einfache 4 Dinge. Später schreibt Paulus zu den Galatern in Kapitel 3, die Verse 2 und 3. Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist durch Werke des Gesetzes empfangen oder durch die Verkündigung vom Glauben? Seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden? Oder Kolosser 2, Verse 20 bis 23. Wenn ihr nun mit Christus den Grundsätzen der Welt gestorben seid, weshalb lasst ihr euch Satzungen auferlegen, als ob ihr noch in der Welt lebtet? Rühre das nicht an, koste jenes nicht, betaste dies nicht, wo doch alles durch den Gebrauch der Vernichtung anheimfällt. Gebote nach den Weisungen und Lehren der Menschen, die freilich einen Schein von Weisheit haben und selbstgewählten Gottesdienst und Demut und Kasteiung des Leibes und doch wertlos sind und zur Befriedigung des Fleisches dienen. Wie viel geistliche Züchtigung, geistliches Leben, Regeln, die wir uns selbst auferlegen oder auferlegen lassen, haben einen vermeintlich frommen Anschein. Und Paulus sagt, das ist alles Müll, vergess es doch. Er sagt ja selbst von seinem früheren Leben, das ist alles Kot. Und er hat nach allem gelebt. Und er sagt den Gläubigen, hey, hört auf mit diesen 1000 Regeln. Weil wie viele geistliche Prinzipien gibt's? Wer hat schon mal von geistlichen Prinzipien gehört und gelesen? Und dass man nach denen leben soll. Wenn du Sieg haben willst in deinem christlichen Leben, dann musst du diese geistlichen Gesetze kennen und danach leben. Und Paulus sagt, hey, was wollt ihr überhaupt? Vergesst es, das ist nicht wichtig. Zu Timotheus schreibt er im 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, Verse 3 bis 7. Ich habe dich ja bei meiner Abreise nach Mazedonien ermahnt, in Ephesus zu bleiben, dass du gewissen Leuten gebietest, keine fremden Lehren zu verbreiten und sich auch nicht mit Legenden und endlosen Geschlechtsregistern zu beschäftigen, die mehr Streitfragen hervorbringen als göttliche Erbauung im Glauben. Das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Nochmal, das Endziel des Gebotes ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheuchelter Glauben. Davon sind aber einige abgeirrt und haben sich unnützen Geschwätz zugewandt. Sie wollen Lehrer des Gesetzes sein und verstehen doch nicht, was sie verkünden und als gewiss hinstellen. Es gibt, Paulus zählt überhaupt nicht auf, wie diese Lehren jetzt im Speziellen aussehen, weil er sagt, hoch, die ganzen Lehren, die sind nicht wichtig. Ich denke, es ist gut und interessant, sich in der Bibel auszukennen. Es ist gut und interessant, Zusammenhänge zu verstehen. Es ist gut und auferbauend und hilft auch anderen weiterzuhelfen, wenn man Zusammenhänge versteht, wenn man Geistliches beurteilen kann. Aber im Glauben vorwärts bringen tut dich nur die Liebe. Und die Liebe ist Jesus. Und die Liebe ist die Agape-Liebe, das haben wir auch schon gehabt, die den Nächsten vorbehaltlos liebt und dem Nächsten Gutes tut, die den Nächsten höher achtet wie sich selbst und durch die ich mich auch im Spiegel betrachten kann und sagen kann, du unperfekter Kerl, Halleluja, durch Jesus bin ich heil gemacht. Wenn ich mich so lieben kann und wenn ich den Nächsten, obwohl ich seine Defizite kenne, lieben kann, und wenn ich aus dieser Liebe heraus handle und dem Nächsten Gutes tue, obwohl er es nicht verdient hat, das ist das, was einen im Glauben wachsen lässt. Und die Korinther haben sich Lehren und Regeln zugewandt und fanden das toll, toll zu sein, geistlich toll zu sein. Und er sagt, ihr seid Unmündige, ihr seid Milchtrinker, ihr habt noch gar nichts richtig verstanden. Ahmt Jesus nach. Und Jesus war auch nicht unterwegs und hat großmächtige Predigten und Lehren gehalten, also mit viel Hintergrundwissen. Er hat immer wieder das eine getan, er hat den Menschen gedient, sie haben ihn verspottet, er hat sie trotzdem geliebt. Die Sünderin, der er bestimmt ihr ganzes Leben erklären konnte, was hat er getan? Er hat gesagt, komm, ich vergebe dir, ist in Ordnung, aber hör halt auf mit dem Blödsinn. Ganz einfach. Das ist das Wesentliche im Glauben. Wirklich wichtig ist der heilige Lebenswandel, uns absondern von der Welt und einander zu lieben und nicht bestimmte Rituale, Gebete, Handlungen zu kennen und zu leben, weil das ist Religion. Und alle paar Jahre kommt wieder irgendjemand und sagt, oh, das Gebet des Jabes, darin steckt alles, du musst bloß so beten, dann bist du im Willen Gottes. Oder ich habe erkannt, ihr müsst alle in Zungen reden und wenn ihr das habt, dann seid ihr geistliche Überflieger. Oder wenn du niemanden heilen kannst, dann fehlt was in deinem Leben. Also streck dich aus nach den geistlichen Gaben, dass du die Leute heilen kannst und dann wirst du im Glauben abgehen wie eine Rakete. Nein, Das hat weder Jesus gesagt, noch Paulus, noch die anderen Apostel. Aber tatsächlich sind solche Sachen toll. Und du findest ein Publikum. Und das finden Leute schön. Ich habe es, ja, ich habe es erlebt, Heilungsgottesdienste, wo jemand die Gabe der Heilung hat, wobei ich behaupte, dass Gott im Fall der Fälle jedem, der Glauben hat, zur Seite steht, wenn er für jemand anders betet, um Gesundheit. Aber ich habe es erlebt, Heilungsgottesdienste, wo vorne ein Showmaster steht und eine Heilungsshow abzieht. Nicht bloß für die Leute betet, sondern wirklich eine Show abzieht und im Mittelpunkt steht. Ich weiß nicht, was Paulus über so jemand sagen würde. Bitte passt auf bei irgendwelchen solchen Lehren und Leuten, die solche Lehren verbreiten und Rezepte verbreiten und sich dafür dann auch noch feiern lassen. Da stimmt was nicht. Aber Paulus weiß sehr wohl, dass Gott sich zu den Seinen stellt, auch zu ihm. Sind wir denn? Ja. Das sind mehr wie zwei Zettel, da komme ich ins Schleudern. Verse 19 bis 20. Ich werde aber bald zu euch kommen, wenn der Herr will, und nicht die Worte der Aufgeblähten kennenlernen, sondern die Kraft. Denn das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Paulus hat, wie vorhin schon gesagt, im zweiten Kapitel darauf hingewiesen, dass er ganz bewusst nicht in Redeweisheit gekommen ist, sondern er hat alles auf die Kraft Gottes gesetzt. Im 1. Korinther Kapitel 2, Verse 4 und 5 hat er gesagt: Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Er hat ihnen Jesus bekannt gemacht. Und Gottes Kraft war, die die Menschen angerührt hat. Paulus hat keine überredenden Worte benutzt, sondern er hat es alles Gott überlassen, obwohl er schlau hätte reden können. Und wer sagt, Paulus kann das nicht, der soll bloß mal die paulinischen Briefe lesen. Paulus kann sehr wohl formulieren und argumentieren. Aber das hat er eben Gott überlassen, die Menschen anzurühren und nicht seiner Rede. Und Paulus selbst hat Erfahrung mit der Kraft Gottes. Apostelgeschichte 13, Verse 8 bis 11. Doch Elimas, der Zauberer, denn so wird sein Name übersetzt, leistete Widerstand und suchte den Statthalter vom Glauben abzuhalten. Saulus aber, der auch Paulus heißt, voll Heiligen Geistes, blickte ihn fest an und sprach: O du Sohn des Teufels, voll von aller List und aller Bosheit, du Feind aller Gerechtigkeit, wirst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren? Und nun siehe, die Hand des Herrn kommt über dich, und du wirst eine Zeit lang blind sein und die Sonne nicht sehen. Augenblicklich aber fiel Dunkelheit und Finsternis auf ihn, und er tappte umher und suchte Leute, die ihn führen konnten. Das kennt Paulus, das hat Paulus erlebt. So lebt er mit Gott. Apostelgeschichte 16, Verse 25 und 26. Die sind im Gefängnis, Paulus und Silas. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang, und die Gefangenen hörten ihnen zu. Da entstand plötzlich ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden. Und sogleich öffneten sich alle Türen und die Fesseln aller wurden gelöst. Paulus hat die Kraft Gottes erlebt. Und vor allem, was macht denn Paulus? Paulus ist bestimmt kein Dummer nicht, habe ich schon ein paar Mal gesagt. Der macht sich nicht Gedanken, wie er aus dem Kerker rauskommen kann und wie sie jetzt vielleicht den Block lösen können, in dem sie eingesperrt sind, und wie man die anderen überredet, dass sie einen Ausbruchsplan haben. Nee, ganz doof fängt er mitten in der Nacht an, Lobpreis zu machen, weil er sich auf die Kraft Gottes beruft und sagt: Herr, du hast die Möglichkeit, mich da rauszuholen. Apostelgeschichte 19, 11 und 12. Und Gott wirkte ungewöhnliche Wunder durch die Hände des Paulus, sodass sogar Schweißtücher oder Gürtel von seinem Leib zu den Kranken gebracht wurden und die Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geister von ihnen ausfuhren. Paulus hat jetzt aber kein Schweißtuchhandel aufgemacht, sondern es war halt so, er hat es erlebt. Aber das war Gottes Wirken, das war nicht sein Wirken. Das hat Paulus erlebt. Oder Apostelgeschichte 20, Verse 9 und 10. Und ein junger Mann namens Eutychus saß am Fenster, der sank in tiefen Schlaf, während Paulus weiterredete. Also Paulus kann durchaus reden. Und er kann lang reden. So dass es jungen Leuten und irgendwann, wenn er weiterredet, auch Älteren so geht, dass sie einschlafen. Also, der fiel vom Schlaf überwältigt vom dritten Stock hinab und wurde tot aufgehoben. Da ging Paulus hinab, warf sich über ihn, umfasste ihn und sprach: Mach keinen Lärm, denn seine Seele ist in ihm. Paulus kennt die Kraft Gottes. Sie begleitet ihn. Grundlage, denke ich mal, ist Markus 16, Verse 16 bis 18. Da sagt Jesus: Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, Schlangen werden sie aufheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Kranken werden sie Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Also Paulus weiß, sein Job ist Nachahmer Christi zu sein. Sein Job ist Zeuge zu sein von Jesus und das, was Jesus getan hat. Und Gott wird sich dazustellen durch Zeichen und Wunder. Und diese Zeichen und Wunder hat Paulus erlebt. Und Paulus weiß, solange ich in Christus unterwegs bin und ihn nachahme, wird sich Gott dazustellen. Und es kommt nicht darauf an, dass Paulus' Name groß gemacht wird, sondern es kommt darauf an, dass Jesu Name groß gemacht wird. Und das ist Paulus' Ziel. Und in diesem Bewusstsein geht er und verkündigt er. Jetzt bloß mal eine Frage an euch hier. Habt ihr schon übernatürliche Erlebnisse gehabt? Kalkuliert ihr übernatürliche Erlebnisse ein? Wenn ihr irgendwo von Jesus erzählt, überlegt ihr, wie ihr das am besten erzählt? Angehende Missionare und ehemalige Missionare, setzt ihr eure Hoffnung auf die runde Lehre? Und das muss die Leute überzeugen. Oder setzt ihr eure Hoffnung auf die Kraft Gottes, dass wenn ich von Jesus erzähle, dass Gott sich schon dazustellen wird. Es ist ja schließlich seine Sache. Er hat mich losgeschickt. Er hat gesagt, sprich zu diesen Leuten. So wie dieser Missionar bei dem Indianerstamm, der sein Leben da draußen verbringen musste. Er hat getan, was Gott wollte. Also, der konnte nicht viel sagen. Er hat gesagt, okay, Gott, ich tue, was ich kann, nämlich Zeugnis sein und reden. Und du tust Wunder dazu. Habt ihr das, lebt ihr in diesem Bewusstsein und habt ihr das schon erlebt? Dass ihr ganz bewusst in eine Situation reingeht. Dass ihr, also ich habe es oft genug gemacht, dass ich mit Leuten rede und die schauen mich mit solchen Augen an, wie ein Moggerle, wenn es blitzt. Wie ein Kälbchen, wenn ein Blitz kommt. Das erschreckt. Wenn ich dann gesehen habe, dass der mich bloß so anschaut und immer weiter weiß, dann ich sage, komm, darf ich für dich beten? Was Besseres weiß ich jetzt auch nicht. Und habe für den Menschen gebetet und danach schaut er mich an und sagt, was war das? Ich habe irgendwas erlebt. Ich glaube, das stimmt, was du mir erzählt hast. Rechnen wir mit solchen Dingen, dass Gott übernatürlich sich dazustellt? Oder denken wir, wir müssten es machen. Wie oft habt ihr mit euren Eltern, mit Freunden, Arbeitskollegen gesprochen, geht raus und sagt, oh, ich Depp, wie kann ich bloß so einen Müll erzählen? Ich habe ganz vergessen zu sagen, 1. Johannes 3,16. Und ich habe, ach, das aus dem Korintherbrief habe ich gar nicht richtig dargestellt. Und wenn ich doch bloß die Römerstraße auswendig gewusst hätte, dann hätte ich anhand der Römerstraße erklären können, wie die Heilsgeschichte ist. Auch ich Depp, der wird sich nie bekehren. Wer macht es denn, dass jemand sich bekehrt? Das ist doch Gott. Gott rührt die Herzen an. Rechnet ihr mit Übernatürlichem? Wenn jemand sich krümmt vor Schmerzen und ihr seid dabei. Du, warte, ich glaube, ich habe noch irgendwo Schmerztablette. Oder darf ich für dich beten? Ich glaube, Gott kann wirken. Sollen wir es mal probieren? Ah, das habe ich. Nee, ich habe zu wenig Übung im für Heilung beten. Das lass mal lieber sein. Ich kenne einen. Der kommt auch im Fernsehen. Der kann das. Zu dem müsst ihr mal hingehen. Nein, es ist Jesus, der bei dir ist und der sich zu dir stellen will. Und der rührt die Leute an. Und eigentlich sollten wir wirklich mehr Vertrauen in Jesus haben, als in die Schmerztablette, die ich meinem Kollegen gebe. Aber wenn er nicht heil wird aufgrund der Schmerztablette, dann kann ich sagen, gut, Bayer hat einen Fehler gemacht. Schlägt halt bei dir nicht an. Aber andersrum haben wir Angst, uns zu blamieren, wenn wir beten und es passiert nicht. Dann werden wir doof angeschaut. Ja, Halleluja, dann sind wir wieder bei der Demütigung. Und für die sollen wir uns freuen, den niedrigen Weg gehen und nicht gefeiert werden. So, bete ich für meinen Kollegen, Kopfweh ist weg. Ey, kommt mal alle her, der kann heilen. Nein, der kann nicht heilen. Der kennt einen wunderbaren Gott und der kann heilen. Und wenn es bei dir funktioniert, Halleluja, preis Gott. Und wenn es bei dir nicht funktioniert, was weiß denn ich? Ich bin ja bloß der, der die Hand drauflegt und betet. Heilen tut der andere. Gott ist es, der die Herzen anrühren muss. Okay, zurück zum Text, Vers 21. Was wollt ihr, fragt Paulus die Korinther. Soll ich mit der Rute zu euch kommen oder in Liebe und im Geist der Sanftmut? Nochmal, Hebräer 12, Vers 7. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Paulus sieht seinen Erziehungsauftrag für die Korinther. Und er sagt, Leute, wir können das Ganze im Guten machen, aber wenn das nicht funktioniert, dann muss ich andere Seiten aufziehen. Nicht um euch zu bestrafen, sondern um euch zu motivieren. Und Paulus weiß sehr wohl, dass er auch kommen kann, auf dass die Kraft Gottes sichtbar wird. Und das ist nicht immer unbedingt nur angenehm, hat auch unangenehme Seiten. So wie bei dem Zauberer, der blind war. Oder die Geschichte hat Paulus bestimmt auch mitbekommen von Hananias und Sapphira, die tot umgefallen sind. Und ich greife vor 1. Korinther 11, wo er sagt, viele sind vorzeitig entschlafen von euch, weil ihr so und so unterwegs seid. Also er weiß, dass wenn er mit der Rute kommt, dass Gott auch ganz anders kann. Aber Paulus wünscht sich, und so wünsche ich es von meinen Kindern auch, wenn ich aus dem Haus gehe und sage, bitte, mach doch die Hausaufgaben und guckt mal, dass hier gestaubsaugt ist. Und ich möchte nicht, dass wenn ich heimkomme, dass ich Theater machen muss. Das möchte ich wirklich nicht. Ich bin nicht unterwegs und sage, haha, hoffentlich haben sie nicht gestaubsaugt, dann werde ich denen was zeigen. Nein, ich wünsche mir natürlich, dass sie es getan haben. Und komme dann heim und bin dankbar und lasse sie das auch sehen. Was aber ist auch Erziehungsmerkmal? Paulus kündigt vorher an. Er sagt, Leute, macht doch so und so und so. Wenn aber nicht, dann werde ich mit der Rute kommen. Wie oft ist Erziehung oder Nichterziehung das für den, der einen Fehler gemacht hat, das willkürlich, aus heiterem Himmel. Plötzlich kommt Strafe, plötzlich kommt Theater, plötzlich kommt Streit. An 10 Tagen ist es in Ordnung, wenn ich nichts tue. Am 11. Tag gibt es plötzlich ein Wahnsinns-Donnerwetter und Strafen. Willkürlich. Das ist nicht korrekt. Sondern es muss vorher angekündigt sein, wenn du das tust, alles gut. Wenn du es nicht tust, ab hier gibt es Probleme. Und nicht willkürlich. Und Paulus ist genauso fair und sagt, Leute, ich habe es euch gesagt, was Sache ist, guckt mal, dass ihr zurechtkommt. Und wenn ihr das nicht schafft, dann komme ich mit der Rute. Dann werdet ihr was erleben. Aber er ist so fair und er kündigt es vorher an. Und das sollten wir, wo wir erzieherisch tätig sind, auch tun. Ich wünsche mir, dass wir hier solche sind, die freiwillig spuren und nicht warten, bis Jesus mit der Rute kommen muss. Weil ich habe es auch erlebt, wie Jesus mir drastisch Dinge klar macht. Eigentlich ist diese Predigt für mich ein super Teil, wo Jesus sagt, hey, in aller Liebe, ich sage dir jetzt nochmal, was du eigentlich weißt, aber ich wollte dich bloß nochmal daran erinnern und spur bitte ein, bevor ich irgendwie wieder dir eins auf die Finger geben muss, weil du es sonst nicht verstehst. Und so wünsche ich mir, dass jeder, der diese Predigt jetzt gehört hat, reflektiert und guckt, was ist seine Motivation? Hängt er guten Lehren an und möchte ein guter Lehrer sein, weil das die attraktiven Dinge sind? Ich meine, es gibt auch andersrum, nicht bloß Reichtum, Gesundheit und Wohlstand. Es gibt auch Lehren so, ja, wir sind berufen, krank zu sein. Wir sind berufen, verfolgt zu werden. Wir sind gar nichts, wir sind elende Würstlein. Und wenn dich einer lobt, dann ist das schon vom Teufel. Nein, diese Lehre und diese Seite muss auch nicht richtig sein. Sondern wir dürfen unseren Stand in Christus haben. Wir sind jemand in Christus. Es ist nicht, dass wir die ärmsten Würmchen sind. Ich glaube nicht, dass Paulus abends ins Bett gekrochen ist und sagt, keiner liebt mich und es geschieht mir alles gerade recht so böse, wie ich früher war. Nein, er hat gewusst, so wie sie Jesus verfolgt haben, so verfolgen sie ihn. Es ist um Christi willen. Du darfst selber schon ein Selbstbewusstsein in Christus haben. Selbstbewusstsein, weil Christus in dir ist. Dessen sollst du dir bewusst sein. Also es gibt auch Leute, die sich Minderwertigkeitslehre reinziehen und darin aufgehen. Das ist auch nichts. Also ich wünsche mir, dass wir uns bewusst machen, wer wir in Christus sind, keine Lehren größer machen als das Evangelium, dass wir uns wirklich unter das Evangelium stellen, die ganz einfache Lehre. Versuchen, Jesus nachzuahmen und versuchen, anderen somit ein Vorbild zu sein. Und im Bewusstsein zu leben, dass Zeichen und Wunder geschehen werden und Gott wird sich dazu stellen, wenn wir sein Wort verkündigen, wenn wir Nachahmer von ihm sind. Ich wünsche mir, dass ihr euch Gedanken macht, wo steht ihr in Verantwortung für andere? Wo seid ihr Vorbilder für andere? Ob ihr es wollt oder nicht? Wo erklärt ihr anderen Leuten, was richtig und was falsch ist, gebt aber ein anderes Zeugnis ab? Wo, ob das jüngere Geschwister sind, ob das Arbeitskollegen sind, ob ihr Vorgesetzter seid, egal wo ihr anderen Leuten sagt, wie es richtig ist und lebt was anderes vor, macht euch das bewusst, dass das Vorleben viel, viel wichtiger ist, aber auch anstrengender ist. Seid ihr bereit zu dienen und dafür Spott und Demütigung in Kauf zu nehmen? Den niedrigen Weg zu gehen, wie Paulus ihn gegangen ist, weil es um Jesu Ehre geht und nicht um eine Ehre. Und Frage, habt ihr die Kraft Gottes schon erlebt? Und wenn nicht, dann bittet ihn drum, indem ihr losgeht und tut, was Jesus getan hat, was Paulus getan hat, mit einfachen Worten verkündigen und dann gucken, was Gott dazu tut. Das war eigentlich alles, was ich heute sagen wollte. Gibt es irgendjemand, der spontan was dazu hier oben hinzufügen möchte? Soll das auferbauend sein. Eigentlich sollten jetzt alle da sitzen und bis hierhin grinsen und sagen, wenn das so einfach ist, dann kann ich es ja auch. Und nicht, oh wei, oh wei, oh wei, so einfach, das schaffe ich nie. Hey, wir sollten rausgehen als Salz und Licht und als Vorbilder. Amen.